Jan hatte erstes Halb-Solo, heute Stand-Up-Nerd-Folge mit Deep Stand-Up-Nerd-Talk.
Wie fühlt es sich an, wenn man endlich mal lange auf der Bühne gestanden hat? Wie fühlt es sich an? Ich kann schon mal spoilern. Richtig gut. Aber Details folgen jetzt. Ganz viel Spaß.
Let's go.
Wie wir leben wollen.
Der Podcast mit Jana Jansen
und Alex Upatov.
Yeah. Willkommen zurück bei dem Kaffee unter dem Podcast.
Frisch aufgebrüht und gut riechen und sorgt für abführende Effekte?
Nach einer halben Stunde.
Also nach einer halben Stunde könnt ihr es euch richtig gut gehen lassen, Oberschüssel. Einfach mal let loose den Darm hier, Schließmuskel.
Wir hoffen, ihr hört das nicht beim Frühstück.
Lecker.
Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vilevo. Hallo Alex.
Hallo Jana.
Da sind wir wieder mittwochs. Ich finde, das ist ein schönes Bild, dass wir der Kaffee der Podcasts sind. Leicht verdaulich, bisschen sauer in der Magenregion, aber hey.
Ja.
Und kann man nur einmal die Woche genießen.
Genau. Und gesunde Leute trinken es nicht.
Gesunde Leute schlafen.
Ja. So ein Freund von mir hat gerade bei mir übernachtet, der einfach nur keinen Kaffee, keinen Tee und keinen Alkohol trinkt. Und
wow, hat er auch keinen Spaß?
Ich war einfach noch nie so eifersüchtig auf den Schlaf von irgendwem. Das sage ich so. Der Typ hat sich einfach hingelegt und war so 30 Sekunden raus. 9 Stunden später, Kerzen gerade aus dem Bett. Nichts dazwischen. Auch tot.
Wow. Ne. Er ist der Kaffee unter den Leuten. Kann man ihn konsumieren? Nein, das wär zu schade für seinen Schlaf. Mhm. Gut, wenn man gut schlafen kann.
Ne,
ich kann gerade sehr gut schlafen. Das ist geil.
Ja.
Sag ich dir.
Ich konnte in Leipzig richtig gut schlafen, deswegen kurz. Wir waren gerade in Leipzig und ich habe da so geil geschlafen. Und dann kaum bin ich in Berlin, bin ich wieder auf meinen gesunden 5 Stunden mit Unterbrechung.
Du bist wie ein Kleinkind, du warst schon.
Ja.
Wobei die schlafen vielleicht auch mehr. Naja.
Ich laufe auch gerade wie ein Kleinkind gerade. Ich habe immer noch meinen kaputten Fuß vom Skateboarden. Bin so, als würde ich laufen lernen.
Wirst du eigentlich bald wieder Skateboarden?
Ja, auf jeden Fall. Das hat zu sehr Bock gemacht.
Aber wirst du dann so täglich fahren oder wieder so einmal und dann wieder nicht?
Nee, ich versuche dann so 2-mal die Woche eine halbe Stunde, bis sich die Muskulatur wieder entwickelt hat.
Okay. Ah, erwachsen.
Ja.
Wie spannend ist das denn? Ja, der Frühling lockt schon, um ehrlich zu sein. Es ist sehr, sehr schön. Frühling lockt, das heißt auch, die Leute gehen weniger zu Comedy-Shows. Denkt man, noch ist der Effekt nicht eingetroffen, finde ich, oder? Also auf Shows, die du gerade besuchst oder hostest.
Alles voll.
Alles voll, ne?
Ja.
Bei mir auch noch. Also noch.
Ja, ist ja auch, April kommt noch. Man vergisst immer, dass es in Berlin im April nochmal schneit meistens. So.
Ja, da kann es nochmal kalt werden. Ne? Aber es ist halt schon so hell. Das ist sehr irritierend, wenn man zu einem Mai geht und es ist noch hell.
Hm.
Ist ein bisschen, fühlt sich nicht richtig an. Ja, wir sollten draußen bleiben.
Es ist halt nur die Umstellung. Ne? Also bald kommt es ja auch, dass man, wenn man aus dem Mic rauskommt, es immer noch hell ist. Und
ja. Dann fühlt sich alles falsch an.
Ja, alle tragen Hawaii-Hemden, Palmen am Kottbusser Damm.
Bei 12 Grad und starkem Wind im Juli. Ah, so ist das.
Berlin ist so viel besser im Sommer. Es ist wirklich so, man erschreckt sich jedes Mal, wie geil es ist in Berlin im Sommer und fragt sich so, weil man vergisst das halt darüber, wie scheiße der Winter ist.
Aber ich finde,
deswegen leben hier Leute, ja, weil der Sommer so nice ist.
Also eine Comedian, Rebecca Papp, hat das gesagt, die hat jetzt angefangen mit Comedy im Oktober oder so und hat gesagt, ey, seitdem ich Comedy mache, der Winter ist ja überstanden und ich hatte gar keine Depression, ich hatte gar keine Winterdepression, weil es war ja schön. Comedy machen macht ja voll das Leben reicher. Und ich finde, deswegen stimmt es eigentlich gar nicht, dass der Winter in Berlin scheiße ist. Zumindest für Comedians ist es absoluter Nonsens. Es macht schon richtig Spaß.
Yeah.
Es ist schon richtig geil, dass man so viel dribbeln kann und jeden Abend ist irgendwas los. Das ist schon. Leute, fangt an mit Comedy, wenn ihr Bock habt und eine Frau seid. Okay, hey! Habe ich gesagt. Nee, es war schön. Ey, ich wollte auf jeden Fall einmal kurz Danke sagen. Ich habe das erste Mal ein Halbsolo gespielt, habe jetzt auch gelernt, Halbsolo ist wohl 45 Minuten. Ich habe 35 Minuten gespielt.
Ja,
schade.
Aber das ist Gelaber. So, ich meine, die guten Comedians aktuell machen auch keine 90 Minuten als Solo, sondern 60.
Also das ist ja vor allem das amerikanische Modell, ne? Dass
genau,
man eine teilte Stunde
hat. Das
gute
Modell. Wir sind keine Humoristen, Leute. Fickt euch mit einem 45 Minuten.
Ja, gut. Also ich habe 35 Minuten oben gestanden, was eine irgendwie unglaublich geile Erfahrung war. Was schön war, war, dass der Raum komplett voll war. Also es gab eigentlich keine freien Plätze mehr. Man hätte mit Gutdünken noch irgendwie Stühle reinschieben können, aber es war einfach alles voll. Alle hatten Bock bis zum Ende. Es hat richtig gefetzt. Ich muss aber auch ein bisschen, du warst ja auch dabei. Also es war das erste Mal. So wird es auch nie wieder werden. Also es war qualitätsmäßig hätte das schon noch besser sein können, aber ich war zu aufgeregt und wusste überhaupt nicht quasi, was mich erwartet, wenn man 35 Minuten bei sich bleiben will, nicht ins Crowdwork gehen will, auf sein Material vertrauen will. Jetzt habe ich das einmal gemacht und verstehe so ein bisschen die Dynamik, die man auch selber mitbringt. Das war irgendwie geil. Aber trotzdem, die Leute hatten Bock, die haben es alle total gewertschätzt, haben uns alle sehr supported. Marie hat es auch mega gut gestanden. Also es war echt eine geile, war eine geile Erfahrung. Ja. Muss ich sagen. Also danke, falls Sie hier Leute zuhören, die auch da waren. Vielen Dank. Das war sehr schön. Ja, das war irgendwie aufregend. Wie hast du den Abend wahrgenommen? Du warst im Publikum?
War ein sehr schöner Abend. Sehr, sehr, sehr hypes Publikum. War voll und alle haben sehr gut abgeliefert. Marie war sehr gut. Du warst sehr gut. Lena hat sehr gut moderiert.
Ja, Lena Cornella hat moderiert. Also auch da nochmal vielen Dank. Ich fand interessant, wir waren halt ausreserviert und je näher die Veranstaltung rückte am Tag, desto mehr von unseren Freundinnen haben abgesagt. Und ich betone da die weibliche Form so sehr, weil ich hatte das Gefühl, alle, die ich kannte, die zugesagt haben und irgendwie am Tag auch noch so gedacht hatten, dass sie kommen, aber abends nicht gekommen sind, sind wegen Rückenschmerzen, Regelschmerzen oder Migräne nicht gekommen. Da dachte ich mir, es ist gut, auf eine Diversität im Publikum zu setzen. Weil Männer bekommen nicht ihre Periode und ich finde es sehr fair, wenn man seine Tage hat und einfach ausgenockt ist, nicht zu kommen. Also es ist gar kein Vorwurf. Aber wenn man da so am Einlass steht und man kriegt so die nächste WhatsApp so, hey, ich würde richtig gern kommen, aber ich bin echt tot. So, also, oh nein. Marie, wir sollten nicht so eine lesbische Audience haben. Nein, wir lieben alle sehr, die auch kommen wollten und es dann gesundheitlichen Gründen nicht geschafft haben. Aber was ich fand und darüber wollte ich mit dir reden, der Effekt von einer halben Stunde, sage ich jetzt einfach mal, spielen, war das am Tag drauf, haben wir beide in Leipzig gespielt, du hast es gerade schon angekündigt, mit, dass du da so gut geschlafen hast. Der Effekt war, dass ich da eine Viertelstunde gespielt habe und es hat sich angefühlt wie beim Training, wie Gewichtheben. Am Tag davor habe ich quasi eine halbe Stunde gehoben und dann musste ich nur noch eine Viertelstunde heben und ich war so richtig, ja, das wird ja jetzt gar kein Problem. Und ich habe den Laden zerlegt. Das war überraschend. Also es war echt ein überraschender Effekt, dass quasi nicht nur das Halbsolo irgendwie wichtig war, sondern das war für mein gesamtes, wie stehe ich auf der Bühne, was für ein Selbstbewusstsein habe ich auf der Bühne und wie sehr mag ich mein Material. So, ich mag es jetzt voll. Das war irgendwie ein geiler Effekt davon.
Ja, definitiv. Es ist halt einfach nur, es hebt ja die Schwierigkeit an jedes Mal, wenn man irgendwie was verändert, wie in diesem Fall, wie lange man auf der Bühne steht und das, also man merkt, wie viel Material man eigentlich hat und also in dem Fall ist es ja so, du weißt jetzt, du hast eine halbe Stunde, die funktioniert halt vor Leuten. Natürlich hast du 15 Minuten, die funktioniert vor Leuten. Weißt du, das ist so, dann geht man viel entspannter ran. Ich meine, ein ähnlicher Effekt ist natürlich so nach dem Touren, wenn man irgendwie 4-5 Tage außerhalb von seiner Heimatstadt gespielt hat und dann kommt man in die Heimatstadt zurück und ist so, oh mein Gott, das ist ja das Leichteste der Welt. Einfach nur, weil es halt ausfällt, dass man sich auf das Publikum in irgendeiner Form einstellen muss oder dass irgendetwas Unerwartetes passieren kann. Also minimiert sich im Vergleich zu Touren halt. ja, oder... Oder Altersunterschiede. Ich meine, ich glaube, ich habe schon mal die Story von Hildesheim und danach Köln erzählt, die ich hatte, aber
sag gerne nochmal.
Falls nicht, ich habe halt in Hildesheim gespielt, wo das Publikum halt im Schnitt 75 war, würde ich mal behaupten. Die waren wirklich sehr alt. Das war so richtig so ein Abend voller Arbeit und dann bin ich am nächsten Tag in Köln angekommen bei der Location und habe gesehen, alle im Publikum sind so 30, Mitte 30 und ich war so, oh mein Gott, das sind Kinder. Ich wusste schon, bevor...
Kann ich das Wort Penis sagen?
Bevor die Show losging, wusste ich schon, alles wird super für alle, dass ich heute hier auftrete nach dieser Seniorenbespaßung, die ich mir irgendwie aus dem Arsch saugen musste.
Ja, man wird dann schon stabiler insgesamt. Also das ist jetzt auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wobei, also bei mir war ja der umgekehrte Effekt. Ich habe in meiner quasi Hometown, Heimatstadt, wie auch immer, gespielt vor Publikum, das absolut meins ist. Also die mich irgendwie kannten und wegen mir da waren. und dann in einer anderen Stadt gespielt, wo das Publikum, also umgekehrt, eigentlich älter und nicht für mich da war. Aber trotzdem sehr guten Auftritt gehabt. Also
das war es aber extrem entspannt auf der Bühne.
Das ja, voll, genau. Also ich wusste, was kommt. Ich wusste, wann es knallt. Dann habe ich denen das um die Ohren gepfeffert. Mhm. Geil war, am Tag drauf habe ich es wieder gemacht und es war der beste Auftritt, den ich bisher hatte in Magdeburg. Also das war geisteskrank cool. Das hat richtig gefetzt. Da hat die Viertelstunde auch 20 Minuten gedauert, weil die Leute so ausgerastet sind. Und dann weißt du schon, dass das ein Hammerauftritt war. Mhm. Wenn du runtergehst und war so, ah, ich habe 2 Bits gar nicht gespielt und ich war länger oben. Alles klar, okay. Mhm. Wir haben hier gelebt. aber dass das dann so ein Selbstbewusstsein-Boost ist. Ich finde eine Sache so richtig schön, die du mir mal gesagt hast. Du hast gesagt, der beste Auftritt, den du jetzt hast, ist in einem Jahr das Durchschnittliche an Qualität, was du liefern wirst.
Ja, ist fast das, was ich gesagt habe.
Okay, so habe ich es mir behalten und so finde ich es richtig schön. Wie sagst du das?
Also ich sag
immer, weißt du, was ich meinte?
Ich sage immer, der beste Auftritt, den man heute haben kann als Comedian, ist in einem Jahr der schlechteste.
Ja, aber das fühle ich nicht so, dass es der schlechteste ist.
Es ist aber so. Es ist ganz stumpf, ist es so.
Nee, boah. Der schlechteste.
Ja, weil du hast in einem Jahr einfach so viele Skills, die du ein Jahr vorher halt einfach nicht hattest, dass du auch aus dem Schlechtesten nochmal so deutlich mehr rausholen kannst.
Aber setzen wir uns nochmal in den Raum Hildesheim, wo du gesagt hast, die Leute sind 75, es gibt mehr Sauerstoffgeräte als Köpfe, die da sitzen. Mhm. Da wirst du ja einfach nicht so einen schönen Auftritt haben, wie der schönste Auftritt, den du vor einem Jahr hattest.
Ja, aber,
weil da die
aber
Bedingungen ja auch besonders gut sind
natürlich,
und du auch besonders gut im Liner bist.
Aber hättest du nicht die Skills, die du über das Jahr angesammelt hättest, dann wäre der Auftritt noch beschissener. Weißt du?
Ich gehe ja von aber deswegen meine ich, dass es die durchschnittliche Qualität, die du liefern kannst, ist.
Genau, aber hier ist das Ding, die du liefern kannst. Die Qualität geht von dir aus, die geht ja nicht vom Publikum aus. Deswegen sage ich, es ist immer, nach einem Jahr ist dein bester Auftritt jetzt dein schlechtester.
Ich fand das sehr schön, als ich das erste Mal von dir gehört habe, weil es war irgendein Moment, da kannten wir uns auch noch gar nicht gut. Und ich kam von der Bühne und dann hast du mir das so einfach hingeschmissen, diesen Satz. Also du hattest den einfach so, ne? Weil ich war so richtig, wow, das war der beste Auftritt, den ich bisher hatte. Und dann sagst du diesen schlauen Satz. Und ich war so, okay, da werde ich lange drauf rumkauen. Hey, 2 Jahre später, ich habe den immer noch im Kopf. Und denke da auch echt oft dran, vor allen Dingen, wenn ich wieder so einen besten Auftritt hatte. Yeah. Wenn er wieder so ein neues Niveau ist. Ich finde auch interessant, ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, die auch Comedy machen und uns zuhören, das gerade gehört zu meinem Skillset, was ich auch lernen will, mit den Tagen danach umzugehen. Weil es gibt so einen Drang, einfach wieder auf die Bühne zu gehen und weiterzuspielen und weiter und weiter und weiter. Was nicht funktioniert langfristig. Also es kann nicht gut gehen, es kann nicht gesund sein. Ich finde, zum Comedian sein gehört auch, wie geht man in der Stille danach um? Wie gestaltet man die? Wie lädt man auf? Dass man das auch lernt. Also, dass da so ein gesunder Umgang mit einem selber ist. So, dass man, wenn man weiß, okay, ich hatte jetzt irgendwie ein volles Wochenende, wie erhole ich mich? Mhm. Wie komme ich irgendwie in eine zärtliche Form des Schreibens wieder rein? Also so, wie finde ich einen Umgang mit mir? Das finde ich sehr, sehr spannend an so, man hat viel gespielt, Momenten.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich meine, so, wie sagt man, Recreation ist halt immer extrem wichtig, auf jeden Fall.
Erholung?
Ja, ja.
Ja, aber auch wie man damit umgeht. Also zum Beispiel, dass der Dopaminhaushalt wieder in eine Waage kommt. So, also Comedy machen heißt, du hast immer Adrenalin, du hast oft Dopamin, was noch damit gemischt wird. Das ist ein absoluter Drogencocktail, den du dir da in die Leitung knallst. Und dann mal wieder 2 Tage nicht. Ja, viel Spaß an die Leute in deinem Umfeld. Das ist schon schwer. Also ich habe jetzt einfach angefangen, mir so ein Büchlein anzulegen, so ein ganz kleines Notizbuch, was ich immer dabei habe, wo ich immer, wenn ich was gemacht habe, was sich gut angefühlt hat, dass ich das dann da reinschreibe. So, und dass ich dann weiß, ach so, genau, also für solche Situationen wie Leerlauf und ich drehe durch, was kann ich machen? Ah, ein heißes Bad nehmen. Es ist total dumm, aber probier es aus. Aha, funktioniert, geil. Oder es hat zumindest schon mal funktioniert, dass ich da, ja.
Ja, das war das auch, also ich ist jetzt nicht meine Droge MDMA, aber das ist immer das Allheilmittel von Leuten, die einen MDMA-Kater haben, sagen die immer, so einfach lange in der heißen Badewanne liegen bleiben.
Ehrlich?
Ja. Ja, das macht Sinn, wenn du sagst, das so, ja, du, hoher Dopaminspiegel und dann niedriger Dopaminspiegel. Ja.
Ja, ja, man muss wieder, es gibt so ein schönes Bild in dem Buch Dopamination, was wir hier schon mal empfohlen haben. Kann man jetzt einfach nochmal empfehlen. Dopamination, weißt du noch, wie die Autorin heißt? Donna Haraway oder so?
Fast.
Schade. Na gut.
Anna Lemke heißt die.
Ah, von wem ist denn das andere? Naja, egal. Also
auf jeden Fall Lemke ist der Nachname. Anna könnte ich so.
Also, wir haben
ich habe auch letztens Adam und Andrew Scott verwechselt. Ich bin großer Fan von Andrew Scott, würde ich sagen. Adam Scott ist mir ein bisschen egal.
Große Folge der Richtigstellungen, finde ich gut. Genau, aber Anna Lemke hat das Buch veröffentlicht, Dopamination. Und da ist ein sehr schönes Bild drin, wo es immer ein quasi Männchen gibt, das auf einer Wippe sitzt. Und mit Dopamin wird die andere Seite der Wippe aufgefüllt oder belastet durch halt negative Gefühle. Also dadurch, dass entsteht ein Ungleichgewicht. Und optimal ist es, wenn die Wippe in der Waage ist oder wenn man es schafft, nachdem sie in einem Ungleichgewicht ist, wieder eine Waage zu bekommen. Und das finde ich irgendwie so eine, das ist neben all dem, was skillmäßig auf der Bühne passiert, wie performe ich, wie rede ich, was sind meine Jokes, dass das auch dazugehört. Also wie kann ich am nächsten Tag die Wippe wieder, dass ich nicht rausgeschleudert werde, weißt du? Also dass die Wippe nicht zu sehr, mein Dopaminhaushalt nicht zu sehr hochschleudert und mich dann aus der Bahn wirft. Oder ich zu sehr darunter leide, dass dieses Dopaminhoch jetzt nicht kommt. Mhm. Weil dann wird es ja auch sehr schnell leer. Also die Motivation sollte eine andere sein als nur das.
Ja, das ist ja auch ein Problem, warum viele Entertainer jeglicher Couleur an Überdosis Drogen sterben, weil das ist halt die also das leichteste Bild, muss ich vorstellen, wenn man jetzt so zu so einer Arena-Tour von irgendeiner Rockband geht, da ist ja nicht nur die Hauptrockband, so, die sind ja egal, Millionäre, die haben wahrscheinlich schon ihre Stories, aber ich habe es in dem Buch von Against Me von Laura Jane Grace gelesen, so, es war sehr schön dargestellt, die haben halt für die Foo Fighters eröffnet auf einer Tour. Und das ist natürlich krass, aber was es wirklich bedeutet ist, du machst 2 Tage gar nichts, weil aufgebaut wird und dann sitzt du einfach in einem leeren Raum. Backstage ist einfach in einem Stadion, da ist nichts. Also einfach nur ein leerer, blanker Raum. Da sitzt du dann so 8 Stunden, während alles die Leute reingelassen werden, alles vorbereitet wird. Dann gehst du raus vor 60.000 Leute, die feiern und bist einfach viel zu krass für eine halbe Stunde oder so, bist du so der König der Welt mit einem steinharten Schwanz quasi. Und dann bist du da runter. Und dann ist wieder 3 Tage einfach gar nichts. So. Und da greifen halt viele zu Drogen. Und dann, was mir immer gefällt, das Bild, man will nicht von der Achterbahn absteigen. So, weil man will halt die ganze Zeit auf diesem Hoch bleiben und dann kokst man oder spritzt sich Heroin, um runterzukommen oder was auch immer. Und manchmal fliegt man dann aus der Achterbahn, wenn man sie zu heiß fährt.
Ich finde das aber auch schon in kleinen Nuancen sichtbar. Und deswegen ist es, also ich finde, deswegen ist diese Open-Mic-Zeit, in der ich zumindest gerade bin, also wenn ich jetzt mein Leben oder das, was ich gerade mache, als Karriere betrachte, was ich ja will, ich muss da mal ein bisschen lachen, weil gut leben lässt es sich davon noch nicht. Aber wenn ich das jetzt als Karriere betrachte, dann ist die Phase, in der ich gerade bin, schön, weil es gibt Open Mics, es gibt schon Mixed-Shows, auf denen ich bezahlt werde und läuft es auch eigentlich ganz gut mittlerweile. Aber es ist noch wie Trainingslager. Alles fühlt sich noch an wie Trainingslager, falls das mal erfolgreich sein sollte, was ich mache. Also falls das in Dimensionen geht, die geisteskrank sind, bereitet einen das jetzt gerade auch darauf vor, weil du musst schon in diesen Kleinigkeiten merken, wie gehe ich mit dieser Leere danach um? Und ich war irgendwie sehr froh, dass ich zum Beispiel keinen Alkohol getrunken habe, nicht geraucht habe, dass ich all dem versagt habe und gesagt habe, ich probiere mich jetzt auf mich zu konzentrieren, mit Atmung, mit guter Musik, vielleicht was Leckeres essen, also sich dehnen. So eine Scheiße, so eine Voodoo-Scheiße, weißt du, wie ich meine?
Voodoo?
Ja. Also ich finde, Atmen klingt immer schon sehr banal, bevor man es selber mal bewusst gemacht hat.
Disclaimer, Voodoo ist eine sehr normale afrikanische Region, die einfach nur von den westlichen Medien als irgendwas angsteinflößendes und Okkultes dargestellt wird.
Cancel me in 3, 2, 1. Aber das ist immer so ganz nah an der Esoterik, wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Mhm. Aber es ist schon tatsächlich, es bereichert mich, da rein zu denken, ja.
Also wenn du das sagst, dass einfach so auf dich achten ganz nah in die Esoterik ist. Was ist denn sich wegsaufen? Ist das Mom and Pa Allheilmittel, so Hausmannskost, wie man mit Dopaminentzug umgeht?
Ja. Es ist eine neue Erfahrung. Vielleicht ist das Magische daran. Also es ist eine neue Erfahrung zu merken, Nasenatmung kann mich wirklich beruhigen, kann dem Körper die Angst nehmen. Und dann zu merken, boah, wenn ich das eine halbe Stunde jetzt irgendwie bewusst durchgezogen habe, es ist eine Veränderung in mir eingetreten. Ich musste dann halt mich nach dem Auftritt zurückziehen und für mich sein. Wow, das hat aber geholfen. Mhm. Ich musste nicht rauchen. Ja. Wie schön. Und das ist schon gruselig, weil sonst nimmt man eine Zigarette immer gerne und denke, oh geil, ja, jetzt auch gut. Ja. Aber weißt du, dass ich das geschafft habe, das war irgendwie schön und macht mir Hoffnung und Lust auf den Winter, der wieder kommt dann. Mhm. Also so, dass ich dann vielleicht noch bereiter bin als jetzt. Ja, das so.
Ja. Ja, Louis hat mal gesagt, diese Phase, die du gerade beschrieben hast, das ist halt mit Abstand die beste Phase am Comedy machen. So, weil das ist so, alles ist noch irgendwie neu, aber du kannst es schon und es ist aber auch noch ungewiss, was noch passiert. Du bist so ein junger Comedian halt. Und er meint dann, ja, später, wenn allen klar ist, wer du bist, ist halt, ab da ist viel Wiederholung.
Also, ja. Wahrscheinlich, du hast total recht. Es fühlt sich gerade auch sehr, sehr schön an. Ja. Oh nein, oh nein!
Ja, aber so genießt es dann jetzt noch.
Ich genieße es total. Ja. Du hast ja auch recht, aber wo du sagst, na klar, es ist endlich. Aber auch da, dann wird es sich verändern. Und ich glaube, das ist das Schöne an einer freiberuflichen Karriere. Dann gestalte halt. Also du musst ja nicht nur Wiederholung machen. So. Ja. Also wer sagt, dass du in diesem Path, in diesem Pfad bleiben musst, den du da eingeschlagen hast? Also.
Und hey, nachdem Louis das gesagt hat, ist in seiner Karriere so einiges passiert, was wir hier nicht erwartet haben. Oh Mann.
Du musst meine Mama sagen, aber egal. Mama, wir erklären dir später, was Alex meint.
Das ist ja schon eine sehr Comedy-Nerd-Folge hier. Ja. Was hast du denn, also ich fand es interessant, ich hatte mein Halbsolo von einem Monat ungefähr, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass Auswirkungen auf mein Schreiben ab da genommen hat und auf meine Perspektive von so Struktur von Sets. Was ist denn bei dir kleben geblieben von, wenn du es jetzt nochmal machen würdest, was würdest du anders machen? Oder was hat dir, so was ist nach dem ersten Halbsolo, wie ist da der Stand von, das haben wir mitgenommen, außer
Spannend sein? Ich habe total verstanden, dass erstmal die Leute sehr aufmerksam zuhören. Also ich habe irgendwie die Leute hören mir richtig zu und sind neugierig. Also ich wecke mit Dingen, die ich sage, bei vielen Sachen eine Neugier. Und das will ich eigentlich nicht unbedingt erreichen. So, ich will nicht, dass die unbedingt noch mehr wissen wollen, sondern die sollen da, oder das ist schon schön, aber dass ich viel bewusster sage, in Nebensätzen lasse ich mal was fallen. So, da streue ich einfach mal was rein, aber es hat ja gar keinen Sinn für das Set. So, und dann ist aber die Information im Raum. Zum Beispiel habe ich mit meiner Schwester geredet. Meine Schwester hat einen anderen Vater als ich, die ist schwarz. Und und dann rede ich auf einmal über Klamotten, die meine Schwester mir gibt. Und die Leute wollen dann mehr über meine Familie wissen und meine Familiengeschichte und dass da total viel Interesse ist. Aber ich habe gar keine Punchlines dazu. Also sollte ich das noch nicht sagen, sondern ich sollte eher, und das habe ich auch verstanden, mir klar machen, wo will ich jetzt gerade hin? Und was ist die Persona? Wo will diese Comedian gerade hin mit dem, was sie sagt? Und da war ein schöner Moment in Leipzig, in der Pause. Ich bin aufgetreten und danach kam eine Frau, habe ich mit einer Frau geredet. Ja, gesagt, ich habe gar nicht verstanden, was du sagen willst. Was willst du denn jetzt genau sagen? Bist du cool oder bist du nicht cool? Hat die mich so gefragt. Und solche Fragen haben sehr geholfen, mir jetzt zu sagen, ach genau, ich will cool sein, aber schaffe es nicht, aber trotzdem fühle ich mich wohl. Das ist gerade mein Spannungsbogen. Und wie ich das mache, das ist, was ich erzähle. Und das ist, wo ihr mitfühlen könnt. Und ihr alle kennt diese Erfahrung. Das war, glaube ich, so der Schlüsselmoment. Also wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich diese Prämisse und diesen Spannungsbogen über meine gesamte Setlist schreiben und die Spannung halten wollen. Also das wäre das Motiv gerade. So würde ich es machen. Und dass ich so...
Du hast ja auch sowas Ähnliches gemacht, in Magdeburg scheinbar, was du gesagt hast.
Und das hat einfach dreimal so gut funktioniert wie sonst. Ja.
Okay. Hast du direkt was mitgenommen?
Habe ich direkt was mitgenommen. Und also das würde ich auch als Tipp mitgeben. Also so, was ist so ein gesamtes Motiv für ein Set? Was du ja vielleicht gerade auch gesagt hast, so, man denkt dann vielleicht eher in Sets. So, wie kann man die Spannung halten? Wo ist es schlimm, wenn sie verloren? Wo ist es nicht schlimm, wenn sie verloren geht? Weil Leute müssen auch kurz durchatmen. Ja. Bei einer Viertelstunde muss niemand durchatmen, sorry. Da kann man durchpeitschen. Also da müsst ihr gar nicht, da müsst ihr gar nicht durch klarkommen. Ist mir doch egal. Ja, aber das war irgendwie. Ja,
weil bei einer Viertelstunde die Energie ja immer wieder resettet. Ja. Ist nach 15 Minuten ist jemand anders mit einer anderen Energie da und man muss sich eh umstellen und so.
Richtig.
Wogegen halt, wenn man lange durchzieht, das ist halt das, was ich am meisten mitgenommen habe. So, es macht nicht wirklich Sinn, einfach nur A-Material zu ballern 40 Minuten lang, weil nach spätestens 25 Minuten guckst du die Leute an und so. Es fühlt sich seltsam an, so. Es ist, weil das Publikum ist so, ja, wir haben es verstanden, du kannst teilte Witze schreiben. Und du stehst da und so, ich kann teilte Witze schreiben, immer noch, 15 Minuten.
Ja.
So, es fühlt sich halt irgendwie weird und fast schon irgendwie so verbissen an, so weiterkillen zu wollen. Und bei mir war es halt auch so, als ich nach meinen 40 Minuten runtergegangen bin, habe ich so auf meine Seite geguckt und ich hatte noch viel zu viel Material, was halt auch so sehr tight ist. Und ich so, ja, ich brauche ja gar nichts davon. Ich brauche mal so 10, 15 Minuten, aber irgendwas Entspanntes.
Wo du weißt, das will ich erzählen, das will ich, dass die Leute von mir mitnehmen oder da will ich die Leute mitnehmen.
Ja, oder zumindest, dass die Stimmung aber ein bisschen runterkühlt. Es ist wirklich so, es ist aber physisch anstrengend, so viel am Stück zu lachen, finde ich. Und es ist irgendwie nicht wirklich sinnvoll.
Du hast ja auch mehr Raum, also du hast ja die Gewissheit, die Leute bleiben da, du bist eh gebucht und die Leute haben ja auch irgendwie die Kapazität, mal zuzuhören und mehr von dir zu erfahren. Und das ist ja das Schöne. In einer Viertelstunde, was kannst du da von dir erzählen? Was kannst du da zeigen? Das ist ja minimal. Weißt du, da kann ich, hey, ich bin eine coole Maus, ich bin nicht cool, ah, ich bin doch cool. Das ist machbar, aber wie ist es, in einer Familie aufzuwachsen, in der unterschiedliche Hautfarben existieren und es ist total wild. Wenn ich ein Solo habe irgendwann, könnte das da stattfinden und könnte der Spannungsbogen sein. Mhm. Muss aber nicht. Alex, ich habe noch ein Was-Besser-Werden-Will dabei.
Ja,
sollen wir das noch durchziehen? Ich hätte da ein bisschen Lust drauf, um ehrlich zu sein.
Machen wir.
Damit die ganzen Leute, die hier zuhören und keine Comedy-Nerds sind, auch noch ein kleines Schmankerl haben. Finde ich doch ganz schön. Und ich finde, das Was-Besser-Werden-Will heute ist auch sogar richtig süß. Ist richtig niedlich. Bist du bereit?
Yes.
Was besser werden will. In dieser Kategorie pitche ich Alex ein Problem und Alex löst es und dann sage ich mal, wie es tatsächlich gelöst wird. Alex, was macht man, wenn ein Tier den Westen richtig hasst?
Das ist ein Haiku.
Also wir haben ein Tier, ein wildes Tier, ja? Aber das lebt nur im Osten Deutschlands.
Okay.
Und was macht man da?
Ist das politisch auch?
Ich habe nach letzter Woche, wo ich das Problem so komisch gepitcht habe, habe ich gedacht, komm, diese Woche knackig.
Der preußische Adler, also
ja.
Mit Hass auf den Kapitalismus und alles Westliche. Der anti-neoliberale Bär. Okay, der hat mich jetzt selber gekriegt. Wie so ein Braunbär, aber in Rot.
Ja, der Rotbär. Rotbarsch, der Rotbarsch. Völker hört die Signale. Dann schwimmt er an. Ja.
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen, also es ist mir zu...
Zu komplex, also ja, zu abstrakt.
Ich begreife das Problem aber überhaupt nicht.
Okay, es gibt ein Tier und das wurde eine Zeit lang komplett ausgerottet, so, ne? Und dieses Tier soll sich wieder ansiedeln, aber irgendwie ist es nur im Osten. Und es geht einfach nicht rüber. Es will einfach nicht rüber machen.
Geht es um Wölfe?
Nee, es geht um, den soll ich sagen?
Ja, weil ich kenne das Problem, dass Wölfe so in so Bereiche ziehen, die von der Industrie verlassen werden. Eugene Merman hatte so einen Witz darüber, wo er meinte, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es in der Nachbarschaft nicht gut fehlt, wenn Wölfe deine Area gentrifizieren.
Oh, nebenan wohnt Wolf.
Nee.
Das läuft. Es geht um den Fischotter. So, und der Fischotter, wie auch immer, der Fischotter wurde vor allen Dingen im 19. Jahrhundert viel gejagt, weil er wurde auch Fischmarder genannt. Und Marder, das mögen wir nicht, abknallen oder wie auch immer, fangen. Und Die Ausbreitung des Fischotters ist noch sehr gering und es ist eine sehr bedrohte Tierart. Und das finde ich so überraschend. Ich fand es überraschend, als ich gelesen habe, dass die sehr bedroht sind. Weil auf Instagram gibt es mega viele Otter-Videos, wo einfach Otter sich so an den Händen halten und ist ganz süß und die haben eine Muschel irgendwie in der Tasche. In Deutschland findet man den gar nicht süß. Gar nicht. Man ist so richtig, fick die Scheiße. Also ist ja wirklich weg mit dem. Verrückt. Okay, und so, der soll sich jetzt weiter verbreiten. Also das ist wirklich, wenn du die Ausbreitungskarte anschaust, sieht man, dass der komplette Osten, da gibt es eine Otterpopulation und der gesamte Westen ist einfach leer.
Ich würde aber sagen Nordosten. Bayern scheint der Otter auch zu meiden.
Ja, richtig. Da ist auch, also es ist jetzt wie die DDR Osten gemeint. Genau. Also in der, also da geht es dem Otter okay. Aber genau, also gerade, also was ich vorstellen wollte, ist eine Otterbahn nach Oberfranken. Das Ding ist, man kann Otter ansiedeln, das funktioniert. Genau, Otter brauchen halt ein großes natürliches Fischvorkommen und naturbelassene Gewässer. Und das ist vor allen Dingen in Bayern nicht der Fall. Also da gibt es dann, dass da irgendwie die Wasserwerte sehr kalkhaltig, nitrathaltig, ich weiß es nicht. Irgendwas ist da am Wasser, das ist nicht mehr sehr naturnah. Und dann,
also das funktioniert einfach nicht für den Otter-Normalverbraucher.
Das funktioniert für den gar nicht. Das ist, ja, das ist furchtbar für den. Und da ne, eine Sache, um vor allen Dingen, man siedelt dann den Otter an einem Ort an, wo man sagt, hier ist ein gutes Biotop, hier kann der Otter doch Spaß haben, super für den.
Vielleicht dann, noch ein paar Möbel aus dem Otterkatalog.
Und dann bleibt der aber isoliert. So. Und das ist überhaupt nicht gut, wenn man an Biodiversität denkt, wenn eine Population isoliert ist. Das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie die sind dann sehr anfällig für Krankheiten. Ne? Also es ist nicht ein hoher, bunter Genpool, die dann irgendwie auf eine Krankheit divers reagieren können, sondern alle sind gleich schwach. Und dann sind sie wieder weg. Also es ist nicht eine wirklich nachhaltige Strategie. Und deswegen probiert man zum Beispiel Otterbahnen zu bauen, die dann Biotope miteinander verbinden. Also wo, wie bei einer Krötenwanderung, kennt man das ja vielleicht auch, ne? Dann werden irgendwie Straßen ausgezeichnet oder gesperrt, damit die Kröten irgendwie von A nach B kommen. Weil da ist jetzt mittlerweile eine Straße mit natürlichen Wanderwegen. Und dann werden die Kröten sonst alle überfahren. Und solche Ideen gibt es auch für die Otterbahn. Ich fand den Wort Otterbahn nach Oberfranken fand ich irgendwie lustig und dachte, das ist doch irgendwie das, was besser werden will heute. Ja. Mal über die Otter und die Otto-Normalverbraucher zu sprechen.
Otter-Wahlkiss. Okay, den habe ich.
Ja, Otter sind richtig, richtig süß. Auf der roten Liste wusste ich auch noch nicht. Runter von der roten Liste. Schreitet euch doch aus. Das ist doch super.
Hieß das in Amerika nicht auch die rote Liste, wo man Kommunisten mitgejagt hat?
Oh. Ist, ja,
der Otter scheinbar einfach ein sehr marxistisch-leninistisches Tier, nach allem, was wir heute gelehrt haben.
Es gibt das, also das ganze Problem ist, es ist ein europäisches Problem. Deswegen, also Naturschutz funktioniert da auch nur europäisch gedacht. Und dieses isolierte Populationenproblem ist vor allen Dingen in Spanien zum Beispiel problematisch. Also da so. Die mischen sich gar nicht untereinander. Und dann hast du perspektivisch vielleicht auch so das Problem, wie das ist, so eine Inselgruppe ist, die sich so sehr untereinander fortpflanzt, dass sie sich auch gar nicht mehr mit anderen Otterpopulationen vielleicht fortpflanzen kann. Also das ist so eine Befürchtung. Also dass die Otter sich evolutionär auseinander bewegen und dann gar nicht mehr fruchtbar untereinander sind und sich neue Arten bilden und so eine Scheiße.
Okay.
Also dass man, dann funktioniert der Schutz der Art ja auch nicht. Wenn die einfach so Evolution machen. Und deswegen probiert man so Bahnen zwischen den Biotopen. Also das ist dann so, dass man zum Beispiel Flussläufe schafft oder genau auch Straßen sperrt oder Unterführungen baut und dann hofft, dass der Otter das findet und checkt und keine Angst mehr haben muss.
Ja, aber auf der Autobahn so Staus, weil Otterwanderung ist.
Ja, bei Autobahnen gibt es dann
wütende Autofahrer. Das ist,
ja,
warum stehen wir?
Die Otter tragen dann auch Warnwesten und kleben sich fest. bei Autobahnen ist es eher so, dass man so kleine Tunnel baut für Naturschutz. Das ist tatsächlich
kleine Otterbahn.
Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass man probiert, sowas wie das grüne Band und das blaue Band, das sind Sachen, die es in Europa gibt. Da kartiert man dann zusammenhängende Grünflächen oder Wasserläufe. Also wo gibt es tatsächlich noch die Möglichkeit für Tiere, unbeschadet von A nach B zu kommen und nicht ein absolut zerfleddertes Gebiet vorzufinden, also getrennt durch Autobahnen oder Wasserwerke, sage ich jetzt einfach mal so salopp, oder Schleusen. Also das sind ja so Sachen, die sind für Tiere dann nicht zu überwinden. Da muss der Mensch dann irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass das Tier checkt, wie eine Fischtreppe. Ach so, ich komme hier auch noch von A nach B. Das sind Sachen, wie man dann in Naturschutzgebieten oder generell, wie man Ökologie dann irgendwie mit dem Menschen zusammendenken kann, aus der Sicht des Tieres gedacht. Also für das Tier gibt es ja auch keine Grenze zwischen Tschechien und Deutschland, gibt es ja nicht. Das ist ja einfach Fläche. Deswegen geht das auch nur europäisch. Ja, das wollte ich mal mitbringen. Einfach ein bisschen Ökologie-Nerdy. Es gab vorher ein bisschen Stand-up und Setlist-Nerd-Talk und jetzt haben sich so zwei Otter, so ganz kleine Flossenhände gereicht. Und schwimmen.
Ja.
Wenn sie sich festhalten, weil so schlafen Otter irgendwie angeblich. Wenn sie es aneinander klammern und dann floaten.
Für die Tiere gibt es keine Grenzen zu Tschechien, für Anarchisten auch nicht. Schön, dass der Otter eindeutig einfach eine politische Agenda hat, die er aber einfach nur durch seine Taten kommunizieren kann.
Wie auch immer. Ja, das ist der Otter. Also spannendes Tier irgendwie. Mhm. Ja.
Sehr schön. Unterstützt die Fischotter. Mehr davon.
Yeah. Die Fischotter brauchen zum Beispiel mehr Fische. Steckt schon im Namen.
Wenn ihr einen seht, gebt ihm einen.
Ach Mann, das hängt alles zusammen. Und der Otter ist so ein Tier, an dem man sieht, ach so, den Ökosystemen geht es gar nicht gut. Naja, weißt du, also deswegen ist es auch schön, wenn eine Otterart floriert, dann weiß man, ach so, hier erholt sich was. Das ist ja gut, selbst der Otter kann hier leben. Ja, das ist doch was Schönes, wenn das mal wieder so wäre.
Sehr schön.
Also das will besser werden. So, und das war's auch für diese Woche.
Ja.
Was eine cozy Folge. Mental Health, fällige Tiere, Marder. Hatten wir alles dabei.
Genau. Genießt das Wetter, danke fürs Zuhören. Und schreib es mal eine Bewertung, teilt mal den Podcast, mach mal ein bisschen Lärm für uns hier. Ein bisschen Lärm für uns. Ciao. Mm-hmm.